Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Unser heutiger Gast ist das, was man gerne einen Charakterdarsteller nennt. Figuren, die so stark sind, dass sie lange im Gedächtnis bleiben. Und davon hat er schon sehr viele gespielt. Den hartherzigen Pfarrer in Das Weiße Band zum Beispiel. Oder den legendären hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Nun aber präsentiert er sich in einer Rolle, die mit Schauspielerei gar nichts zu tun hat. Herzlich willkommen, Burkhard Klausner.
Guten Morgen.
Sie haben gerade Ihren ersten eigenen Roman vorgestellt. Was fühlt sich für Sie gerade besser an, wenn man Interviews als Schauspieler gibt oder als Autor?
Na, als Autor fühlt sich's besser an, weil als Schauspieler habe ich schon einiges gesagt, als Autor noch nicht so viel.
Und waren Sie so ein bisschen nervös, bevor das erste Buch rauskam und dann die ersten Rezensionen in der Zeitung standen? Kommt das wohl an? Was sagen die Kritiker?
Ja, natürlich ist man gespannt, das ist ja ganz klar. Ich muss sagen, dass ich mit gar nichts gerechnet habe und dann kam immerhin einiges. So.
Und zwar positiv.
Vorsichtig.
Ja, ja, sind ja, bescheiden.
Kann man sagen.
Ja.
Doch, jawohl.
Sehr positive Kritik kam, zu Recht auch. Und wenn man halt als Autor verrissen wird, ist das ja auch was ganz anderes, als wenn man so als Schauspieler im Mittelpunkt steht, weil dann kann man sagen, naja, die Regie war schlecht, das Drehbuch war schlecht, aber dieses Buch ist von vorne bis hinten Ihr Buch.
Nein, nein, das sehen Sie falsch. Das können Sie ja auch nicht wissen, weil Sie kein Schauspieler sind. Ja. Als Schauspieler verrissen zu werden, ist genauso tödlich verletzend wie als Autor verrissen zu werden, auch wenn man als Schauspieler von anderen natürlich mit abhängig ist, das ist vollkommen klar, aber man ist nackt und bloß, wie ein Autor. Man ist ja auch Autor. Auch der Schauspieler ist ein Autor, der etwas Originäres, auch wenn er den Text von jemand anders darbietet, es geht aber durch ihn durch und damit ist es auch wiederum sein eigenes.
Vor dem Anfang heißt das Erstlingswerk von Burkhard Klausner. Vielleicht meint er ja vor dem Anfang seiner Karriere als Schriftsteller. Dies und mehr klären wir in dieser Sendung.
HR1, genau meins.
Burkhard Klausner wäre nie geboren worden, wenn sein Vater kurz vor Ende des Krieges erschossen worden wäre, logisch. Und genau das wäre in den letzten Kriegstagen fast passiert, ausgerechnet im schönen Strandbad Wannsee in Berlin. Aber davon hat ihm sein Vater erst sehr viel später erzählt. Was genau ist damals passiert?
Ja, mein Vater hat mir diese, ich nenne das mal Anekdote, obwohl es nun wahrlich nicht lustig gewesen ist, erzählt als einziges. Vielleicht, was er mir überhaupt jemals in seinem Leben erzählt hat. Sie wissen ja, Väter reden grundsätzlich nicht viel und die Vätergeneration, die mich hervorbrachte, hat schon gar nicht groß erzählt. Er hatte einen, das ist eben im Unklaren geblieben in seiner Erzählung, irgendeinen Auftrag und war auf der Toilette im Strandbad Wannsee quasi abgetaucht, als ihn zwei Feldjäger, das sind ja bekanntlich die Polizisten des Heeres, dort aufstöberten und wegen Desertion erschießen wollten. Das ist sozusagen der Kern dieser Geschichte, eine eben Familienanekdote. Und um zu verstehen, wie das dazu kommen konnte, hatte ich gar nicht die Zeit, ihn weiter zu befragen, weil er bald darauf verstarb. Und also muss ich es mir selber erzählen.
Ausgerechnet den Wannsee verbindet man mit Sommer, mit Unbeschwertheit und nicht mit Krieg und Tod. Was hat diese Geschichte in Ihnen dann ausgelöst?
Neugierde vor allem, rauszufinden, was war da los, wie konnte es dazu kommen und wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass in dieser Idylle, in dem preußisch-Arkadien dort mit Schlössern und Seen und Wäldern, eine der schönsten Kulturlandschaften, wie ich finde, überhaupt, dann ein solches Inferno der letzten Kriegstage ausbrechen konnte. Denn Wannsee, das muss man wissen, war beinahe der letzte deutsche Zipfel, der verteidigt wurde, also ausgerechnet da, wo die Idylle am größten war, war das Inferno dann auch am längsten noch spürbar.
So war das dann auch der Anstoß für Ihren Roman, das ist nicht zufällig genau dort, wo Ihr Vater das auch erlebt hat dann.
Naja, genau, das habe ich dort angesiedelt. Im Strandbad Wannsee spielt eine große Rolle. Es geht um die Geschichte zweier Männer, die bis zum Schluss einigermaßen sich verkriechen konnten oder untertauchen, ist zu viel gesagt, aber jedenfalls sich raushalten konnten und die dann im letzten Moment am 27. April 1945 mit einem Auftrag durch die ganze Stadt geschickt werden, vielleicht eine der letzten Tage, an denen das möglich war, die Kasse ihres kleinen Flughafens im Reichsluftfahrtministerium abzugeben. Und von da aus, wohin nun?
Und das zeigt so die Absurdität der Situation damals. Also eigentlich war der Krieg so gut wie vorbei. Eigentlich war ja alles egal. Aber damit alles beim Alten bleibt, damit alles seine Ordnung hat, mussten sie diese blöde Kasse dann noch hinbringen. Also im Chaos gab es noch eine gewisse Ordnung.
Ja, genau. Also mich hat sehr interessiert, wie kann ein Individuum, ein einzelner Mensch überleben? Welche Maschen gibt es im Krieg, durch die man schlüpfen kann? Welches Chaos kann man nutzen, wenn sich die Ordnung auflöst? Und das ist bekanntlich immer wieder zu Löchern in dieser Auflösung kommt, durch die man schlüpfen kann, wissen wir aus vielen Erzählungen und aus vielen Sachbüchern auch. Aber wenn man nicht dabei gewesen ist, ich wiederhole mich, muss man sich's erzählend heraufbeschwören.
Und das war tatsächlich so, dass selbst in diesem großen Chaos noch eine gewisse Ordnung und Verwaltung funktionierte.
Ja, natürlich. Wir wissen ja zum Beispiel, dass das Telefonnetz in weiten Teilen noch funktionierte. Das Oberkommando der Wehrmacht rief in den Vororten an und fragte, gnädige Frau, ist der Russe schon da? Absurder, kann es ja gar nicht sein.
Ja.
Und das spielt in dieser Abenteuergeschichte, und das ist es ja ein bisschen auch, was ich da versucht habe aufzuschreiben, eine kleine spannende Abenteuergeschichte im Krieg. Der Krieg ist gar nicht so sehr die Hauptrolle, der hat mich gar nicht so sehr interessiert, aber er drängt sich natürlich, weil er immer wieder auftaucht, irgendwann dann doch in die Geschichte hinein.
Also es ist eine Geschichte, die im Krieg spielt, aber es ist keine Geschichte über den Krieg, sondern?
Eine Geschichte über das Überleben, über zwei Fahrradfahrer. Eine Geschichte über auch viel gelebtes Leben. Fritz, die Hauptfigur, und auch Schulz, sein Kumpan, erinnern sich immer wieder an familiengeschichtliches. Wenn sie eine Laubenkolonie durchqueren, erinnern sie sich an die Zeiten dort bei den Laubenpiepern. Es ist auch ein bisschen natürlich das Heraufbeschwören einer versunkenen Welt, die eben mit dem Nazi-Regime und dem Zweiten Weltkrieg verloren gegangen ist. Ein Deutschland, was es so nicht mehr gibt.
Burkhard Klausner über seinen Roman Vor dem Anfang. Später hören wir noch einen Ausschnitt daraus. Die Kriegserfahrung blieb Burkhard Klausner zum Glück erspart, geboren 1949. Aber dennoch waren die Folgen des Krieges in Berlin ja noch sehr spürbar. Es war eine Kindheit in Trümmern. Wie sah die Stadt damals aus?
Natürlich war die Stadt zerstört. Es gab Trümmer ohne Ende, Ruinen ohne Ende. Und auch heute noch, wenn ich Fotos sehe von damals, sind mir die Ruinen, und das kennen ja sicher auch einige der schon länger lebenden Zuhörer, sehr vertraut. Und so baute sich die Stadt eben sehr langsam wieder auf. Ich meine, ich brauche das Frankfurt dann zum Beispiel ja nicht zu sagen.
Ihre Eltern hatten eine Gaststätte, schon ihr Opa hatte sie gegründet, zum Klausner. Keine gewöhnliche Eckkneipe, sondern ein Promi-Lokal. Wer ging dort ein und aus?
Ja, das war schon zu Kaiserzeiten ein relativ prominentes Lokal. In der Tat, es lag im Regierungsviertel in Mitte in der Krausenstraße, dann in den 50er Jahren in Charlottenburg, weil das Haupthaus ausgebombt war. Und dieses Gästebuch gibt es noch. In der Tat hatten wir, also aus der Kaiserzeit gibt es wenig Informationen, außer dass eben auch aus dem Kabinett und aus der Zeitungslandschaft ringsum viele Gäste kamen. Aber in den 50ern haben wir eben das Gästebuch mit Kurt Jürgens und Willy Brandt, Theodor Heuss, Heinrich Lübke, Romy Schneider. Das ist schon, das ist schon bemerkenswert.
Aber sie war nicht so das klassische Tresenkind, wie es das so oft gibt, das im Lokal der Eltern mehr oder weniger aufgewachsen ist.
Völlig undenkbar. Also das war überhaupt nicht vorstellbar. Ich musste in der Schule ganz klar bei der Berufsangabe sagen, Gaststättenkaufmann.
Aha.
Schon gar nicht Kneipier oder so etwas.
Ja.
Nein, nein. Das Ganze hatte einen absolut bürgerlichen Anstrich. Es war ja auch keine Kneipe, sondern ein Restaurant. Und insofern hatten die Kinder da auch überhaupt gar nichts zu suchen.
Nach dem Bau der Mauer ging es dann bergab mit dem Restaurant. Ihre Eltern haben den Laden geschlossen, sind nach Bayern gezogen, da waren sie 12. War das für Sie ein Kulturschock von Berlin nach Bayern?
Das kann man wohl sagen, ja. Das war ein Kulturschock, das war zu damaligen Zeit für jeden, der neu in die südlichen Gefilde da kam, ein Kulturschock, denn auch heute kaum noch vorstellbar, es wurde auch in der Großstadt noch sehr stark Dialekt gesprochen. Wer den Dialekt nicht sprach, wurde sofort verhauen.
Verhauen?
Zumal als Kind, natürlich, Kinder sind ja grausam. Und mir haben immer die Göser-Brüder aufgelauert, wenn ich von der Schule kam. Und deshalb habe ich das sehr schnell gelernt, damit ich da wenigstens aus dieser Gefahr erstmal rauskam. Und habe dann auch lange Jahre von München und Bayern Abstand genommen, weil es mir doch ein bisschen unheimlich war. Heute bin ich wieder ein großer Freund des Bayerischen und auch der Leute da. Das erfährt man natürlich dann als Erwachsener ganz anders nochmal.
Zum Studium sind Sie dann zurück nach Berlin gegangen, aus Heimweh zum Wannsee, oder was hat Sie zurückgezogen?
Ja, es war Heimweh, das ist schon richtig gesagt. Ich hatte das Gefühl, aus Berlin vertrieben worden zu sein nach dem Mauerbau eben. Und da hatte ich aber noch was zu erledigen. Darum wollte ich dahin zurück. Und es hat mich auch, wie soll ich sagen, auf so eine blöde, sentimentale Weise manchmal am Leben gehalten, wenn ich mir heimlich sagte, du bist ja doch was Besseres, weil du bist Berliner da unten in Bayern, wenn es mir wieder mal an den Kragen gehen sollte. Also Kinder haben ja in solchen Kämpfen ihre Strategien, meine war das. Und ich hatte auch durch die Eltern immer dieses Berlin, Berlin, Berlin im Hintergrund, die eben auch auf eine blödsinnig sentimentale Weise an dieser Stadt hängen.
Und das Berlin der 70er war ja dann auch nicht das Paradies. Eingemauert, dreckig, wenig Jobs, oder?
Ja, ja, klar. Das ist richtig. Objektiv gesehen, ja. Subjektiv war es was ganz anderes. Es war eine Riesenspielwiese. Es war für den anfangenden Studenten die völlig unerwartete Explosion von Experimenten aller Art. Auch erotischer Experimente, politischer. Es war ja nun mal die berühmte 68er-Zeit oder kurz danach. Und die Stadt war ungeheuer lebendig. Es war zwar vom Wirtschaftlichen her kein Blumentopf zu gewinnen, aber intellektuell, geistig und von der Lebenslust her war das also ein enormer Ort. Aber, und nun wollen wir mal die Sentimente ein bisschen zur Seite lassen. Es gibt natürlich auch Entschiedenes gegen Berlin zu sagen. Der Berliner ist großkotzig, ja. Er hält sich für ungeheuer schlau, ist meistens aber nur halbwegs helle. Und nach einigen Jahrzehnten des Abstands, ich wohne seit 38 Jahren in Hamburg, muss man natürlich auch feststellen, dass die Stadt sich in vielem selbst im Wege steht. Und Fazit, zwei Weltkriege sind von Berlin ausgegangen.
Burkhard Klausner.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Burkhard Klausner, und seine Liebe zum Wannsee hat auch etwas mit einem Boot zu tun. Was ist das für ein Boot am Wannsee?
Naja, ich habe am Wannsee ein kleines Boot liegen, in der Tat, ein 15er Jollenkreuzer. Das sagt keinem Menschen was in Frankfurt oder Hessen. Aber ich kann nur sagen, das ist wirklich vergnüglich. Man kann überhaupt dieses Wasser als Elixier nicht nur denen empfehlen, die keinen Alkohol trinken dürfen, sondern auch denen, die auch mal was anderes sehen wollen als die Großstadt. Das Wasser erzählt. Wasser hat große Qualitäten des ständig sich Veränderns. Es sieht anders aus bei Sonne, bei Regen. Es hat einen heimlichen Erzählfluss. Man muss ihm zuhören können und dann kann man es super aushalten auf dem Wasser.
Aber da Sie ja auch in Hamburg leben und schon so lange Zeit in Hamburg leben, können Sie natürlich auch auf der Nord- und Ostsee segeln. Das haben Sie auch
gemacht. Das tue ich natürlich auch. Ja. Also ich lasse natürlich kein Wasser aus.
Lieber Nordsee oder lieber Ostsee?
Naja, die Nordsee ist ein bisschen ungemütlich, kann man auch machen, aber ich muss sagen, auch als Spiegel einer gewissen Seelenlandschaft ist die Ostsee mir sehr nah. Und sie hat einen ungeheuren Reichtum an Städten, Häfen, Landschaften. Ich kenne nicht die ganze Welt, aber die Ostsee hat ungeheure Schönheiten. Und vor 5 Jahren bin ich nach Petersburg gesegelt. Und natürlich ist das was ganz Besonderes, auf dem eigenen Kiel dahin zu kommen und nicht irgendwie im Touristenbus. Und zurück durchs Baltikum, durch Gegenden, die man möglicherweise noch nie betreten hat. Das war eine große, wunderbare Reise.
Kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch aus dem Jahr 1956. Da waren Sie erst 7. Also vermutlich haben Sie diese Musik erst später entdeckt, oder?
Ganz genau. Diese Musik spielt eine große Rolle in einem Theaterstück, was ich zurzeit in Düsseldorf spiele am Schauspielhaus. Das heißt Heisenberg, hat aber mit dem Physiker gar nichts zu tun. Es ist eine, man könnte sagen, Romantic Comedy. Ich spiele das mit Caroline Peters, der Kommissarin aus Mord mit Aussicht, die sicher viele kennen. Hm. Und wir spielen da ein schräges Liebespaar. Und er, den ich spiele, ist ein großer Freund von Gene Vincent und verehrt deshalb das Lied Bebop Lula.
Bebop Lula,
Burkhard Klausner ist ein Multitalent, Schauspieler, Regisseur, Sänger, also so ziemlich an allen bedeutenden deutschen Bühnen hat er am Theater gearbeitet. Und die Musik ist ihnen wichtig. Das ist ja für viele Schauspieler so ein kleines Hobby nebenbei. Für sie ist es mehr als nur so ein bisschen Hobby nebenbei.
Naja, ich wünschte, es wäre noch viel mehr, aber man hat nicht wirklich die Zeit. Man muss bei der Musikmacherei sich schon sehr von allem anderen dann fernhalten. Immerhin habe ich so weit gebracht, eine Band zu haben von 6 Leuten. Ich habe mir von meinem musikalischen Leiter sagen lassen, das ist eine Big Band. Ab 6 fängt die Big Band an. Wir haben jetzt Ende November in Hamburg wieder 2 Konzerte. Das ist so ein bisschen swing-based. Es gibt viel Musik aus Frankreich, Irland, Italien, Deutschland, auch aus verschiedenen Städten Deutschlands. Es gibt auch regionale Sachen aus Bayern, aus Hamburg. Das müsste man natürlich mindestens, ehrlich gesagt, jede Woche einmal ein Konzert machen, aber ja, dazu reicht die Zeit nicht.
Ich frage mich eh, wie Sie das alles schaffen. Schauspielerei, die Musik und dann noch den Roman. Haben Sie den immer so zwischendurch geschrieben, im Zug? Oder
Nein, ich habe schon Sachen dafür abgesagt und mich auch schon mir, so, wie man so schön sagt, eine Auszeit genommen. Ich habe jetzt vor einem oder anderthalb Jahren einen großen Brecht-Film machen können, die Figur des Brecht gespielt und da auch in Drehpausen geschrieben. Das ist ganz gut, wenn man sich zwischendurch ablenken lässt, dann wird der Kopf frei und man kann noch mal frisch auf das Geschriebene gucken. Das hilft ein bisschen.
Also gerade beim Film muss man oft viele Stunden warten, ja, bevor man dann tatsächlich an den Set kann. Und dann diese Zeit können Sie tatsächlich nutzen, um sich in das Buch reinzudenken?
Ja.
Das geht tatsächlich?
Das ging, ja.
Da haben Sie dann so umgeschaltet, irgendwie vom Brecht
so auf. So ist es, ja, genau.
Nicht, dass Sie dann plötzlich gedanklich bei Fritz sind, wenn Sie wieder den Brecht spielen.
Ja,
naja,
man liest was und dann guckt man zurück, was habe ich jetzt geschrieben bis jetzt, so, und dann spinnt sich das weiter. Das geht schon.
Bei Ihren Rollen, würden Sie mir zustimmen oder widersprechen, dass Sie eigentlich eher so Spaß haben an den knorrigen Gestalten, an den schwierigen Charakteren, weniger an den freundlichen, netten?
Freundlich nett. Ja, also ich bin eigentlich sehr gerne freundlich nett. Es ist nicht immer angeboten gewesen. Freundlich nett.
Also ab Adelheid und ihre Mörder, okay.
Freundlich nett war auch nicht wirklich der Kriminaldirektor Heimeran, den ja viele noch kennen.
Ja.
Adelheid ist ja nicht aus der Welt. Da gibt es immer noch viele, viele Fans. Das ist halt eine komische Figur eines Überbürokraten gewesen. Also sagen wir so, finstere Figuren, und davon habe ich einige gespielt, sind oft eben komplizierter. Und das Kompliziertere ist oft das Anspornendere. Da hat man mehr dran zu knacken. Das ist dann oft interessanter.
Gibt es so einen Kollegen, wo Sie sagen, vor dem ziehe ich selber meinen Hut?
Immer wieder vor Kevin Spacey, dem Geächteten. Aber ich halte es da mit Judi Dench, Dame Judy, die selbstverständlich die Qualitäten von Kevin Spacey zu trennen weiß, von dem, was er sich privat unmöglich geleistet hat. Also das ist natürlich ein internationaler Schauspieler und Kollege, der jetzt nichts mehr zu tun hat. Darüber ließe sich viel sagen, das ist jetzt nicht unser Thema im Moment. Von deutschen Schauspielern kann ich nur sagen, ich bewundere alle.
Sie wollen keinem wehtun oder einen weglassen, der jetzt...
Ja, was soll ich denn da sagen? Wird sehr interessant. Also,
Sehr geschickte Antwort. Burkhard Klausner in hr1. Wir haben jetzt einen Überraschungsgast für Sie am Telefon. Und das ist keine schwere Aufgabe, diese Dame zu erkennen. Diese Stimme erkennen nicht nur Sie sofort. Schönen guten Tag, Frau Überraschungsgast.
Hallo.
Ach, Caroline!
Nein,
das kann nicht sein, die hat heute Premiere. Das ist unmöglich.
Adele Neuhauser am Telefon.
Ach, Adele, altes Haus oder Neuhaus. Servus.
Ich grüße dich, du Lieber. Hello.
Sag mal, ist das live? Das kann doch gar nicht sein. Hallo?
Bist du es wirklich? Doch, es ist live. Ich stehe in meiner Küche in Wien.
Was gibt's
denn? Und habe gesehen, ja, es gibt nichts.
Na, ich meine, kochst du was oder wie?
Nee, ich stehe nur da, weil da der beste Empfang ist und ich habe mich jetzt nicht getraut, mich zu bewegen,
Ach so. Steige
denn zu atmen oder irgendetwas zu tun, damit ich euer Gespräch nicht störe und höre, was du da so Wunderbares zu sagen hast.
Ja.
Also. Okay.
Hey, servus, grüß dich. Aber schade, dass du nichts kochst, weil ich habe gerade einen dermaßen Hunger. Vielleicht.
Oh, sag mal, was besorgen?
Ja, dann hätte ich was vorbereitet, aber wenn bis du fertig bist, könnte ich das geschafft haben.
Genau.
Adele Neuhauser, ebenfalls Schauspielerin und Autorin. Wir kennen sie aus dem Tatort aus Wien. Ihre Autobiografie heißt Ich war mein größter Feind. Also jetzt doppelte Kollegen, kann man sagen, nicht wahr?
Ja, unglaublich, unglaublich. Und Burkhard war so bezaubernd und ist sogar in Hamburg zu einer Lesung gekommen, wo ich mein Buch vorgestellt habe. Da war ich sehr beeindruckt. Ich danke dir noch einmal, dass du gekommen bist. Du hast mir auch die Wartezeit vor und in der Pause sehr versüßt und ich bin begeistert, dass dein Buch jetzt da ist und ich werde mich demnächst aufmachen und es lesen. Ich bin schon in großer Vorfreude.
Sehr gut.
Und Sie haben gerade auch gemeinsam vor der Kamera gestanden. Ein großes Dokudrama über Bertolt Brecht, das nächstes Jahr ins Fernsehen kommt. Sie waren Helene Weigel und Sie waren der alte Brecht. Wie hat die Arbeit da funktioniert?
Wie hat sie funktioniert?
Großartig. Also super. Wir waren wie ein Ehepaar, gell?
Ja, kann man absolut so sagen. Total. Mit allen drum und dran. Mit Eifersüchteleien und Küsschen.
Genau. Und mit einer unglaublichen Vertrautheit.
Ja, mit einer großen Vertrautheit. Das war das, muss ich sagen, wirklich Besondere an Adele Neuhauser ist natürlich ihre große Erfahrung als Schauspielerin, ihre große Erfahrung als Mensch und bringt halt in eine solche Figurenkonstellation etwas mit, was ein Schauspieler so gar nicht ohne weiteres mitbringen kann, nämlich Lebenserfahrung.
Vielleicht können Sie Herrn Klausner noch mal so als Schauspieler beschreiben. Was unterscheidet die Arbeit mit ihm von anderen Kollegen zum Beispiel?
Sag nix.
Ich verweigere die Aussage. Nein.
Ja, ja.
Nein, da muss ich schon was dazu sagen. Ich bewundere seine Ernsthaftigkeit und seine begierige Suche nach dem richtigen Ton, nach dem richtigen Moment. Das war ja jetzt bei Brecht eine besondere Herausforderung. Geht man jetzt auch in diesen Dialekt hinein? Geht man sprachlich? Bei Brecht doch eine sehr präzise, also sehr eigenwillige Sprache hatte. Und da habe ich ihn schon sehr, sehr, sehr bewundert. Und dann danach habe ich ihn singen hören. Und es war so eine großartige Mischung zwischen starker und intensiver Konzentration und gleichzeitig auch einem herrlichen Loslassen und einer unglaublichen Freude. Also ich bin sehr, sehr dankbar für diese gemeinsame Arbeit und für diese Begegnung und ich hoffe, es war nicht die letzte.
Also es ist natürlich eine unheimliche Schleimerei. Adele, ich muss schon sagen, ja, du bist süß, du bist total süß. Ich danke dir für diese Komplimente. Ich kann sie eigentlich wirklich nur so eins zu eins zurückgeben. Aber ich muss dich fragen, wo hast du mich singen gehört?
Ich habe dich singen gehört in deinem Auto, in der Garderobe. Ich habe, du hast mir auch eine
Ach,
wunderbare
die Platte hast du gehört. Ja, jetzt verstehe ich.
Ja.
Gut, jetzt verstehe ich. Ich dachte, das ist auch erfunden. Nein, das ist nicht erfunden. Okay.
Adele Neuhauser.
Nicht erfunden. Genauso nicht wie der Rest.
Ja.
Herzlichen Dank, Adele Neuhauser, dass Sie mitgemacht haben. Live aus der Küche in Wien.
Ja, danke. Servus.
Ja, ja, ja.
Baba, Adele.
Tschüss.
Ciao. HR1 Talk.
Burkhard Klausner ist unser Gast heute, der große Schauspieler, der sich über seinen neuen Erfolg als Schriftsteller freut. Der Kreis würde sich doch jetzt schließen, wenn Ihr Roman jetzt noch verfilmt würde. Wie fänden Sie das?
Ich bin da eher skeptisch. Zumindest habe ich es in keiner Sekunde als Film sozusagen geschrieben oder als Art Drehbuch. Es ist eine Geschichte und wenn da jemand eine gute Idee zu hat, dann kann man darüber nachdenken vielleicht. Ich glaube, das ist nicht so einfach zu verfilmen, weil es ist ja nicht nur die Action-Ebene, die in dem Buch sozusagen die große Rolle spielt und selbst die ist schon sehr schwer herzustellen in einer komplett zerstörten Stadt. Es sind ja auch viele Rückblenden. Es gibt viel über Familiengeschichtliches. Es wird viel über deutsche Familien insgesamt erzählt. Das weiß ich nicht, wie man das, aber bitte, wir werden sehen.
Das heißt, Sie waren tatsächlich ganz der Autor und haben nicht einen Moment überlegt, diese Figur könnte ich vielleicht sogar selber mal spielen.
Nein, überhaupt nicht. Das kam für mich gar nicht in Frage. Das hat mich nicht interessiert. Ich meine, solche Gedanken habe ich bei anderen schon eher. Aber hier ging es ausschließlich darum, schreibend in eine Welt einzutauchen, die man nicht selber erlebt hat, von der man aber so viel gehört hat und auch in der Familie so viel gehört hat, dass man manchmal das Gefühl bekommt, vielleicht doch dabei gewesen zu sein. Das kennen wir ja alle und das wollte ich gerne festhalten.
Burkhard Klausner in HR1. Gleich kommt unser HR1-Fragebogen. Es sind so viele Filme, aus denen man ihn kennt. Goodbye Lenin, Die fetten Jahre sind vorbei, Elsa, Der Vorleser, zuletzt Das schweigende Klassenzimmer. Heute ist Burkhard Klausner als Autor bei uns zu Gast und da kommt der HR1-Fragebogen ganz recht. Ein paar Stichworte. Mein schönstes Privileg als Autor ist?
dass mich der Verlag Kiepenheuer und Witsch eingekauft hat.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
2,80 Euro.
Meine schönste Reise war?
Mit dem Segelboot nach St. Petersburg.
Stolz bin ich darauf?
Stolz bin ich nie.
Von meinen Kindern habe ich...
Warum bin ich nicht stolz? Weil ich lieber glücklich als stolz bin. Was heißt stolz auf Holländisch? Trotz.
Ach.
Siehe da, deshalb ist Stolz so ein zweifelhafter Begriff, weil er eigentlich Trotz bedeutet.
Interessant.
Ja.
Mein Lieblingsessen?
Oh je, habe ich nicht. Diese Fragebogenabfrage ist gefährlich. Weil es gibt bei Rankings, muss man sagen, also bei solchen Hitparaden, Antworten, stimmt immer irgendwas nicht. Irgendwas ist immer nicht ganz richtig. Das Lieblingsessen ist natürlich viel, gibt's viel Verschiedenes. Also fangen wir an. Jetzt pass mal auf, wie viel Zeit ihr habt. Also ich esse sehr gerne Räucherlachs, dazu gehört aber Meerrettich, Zitrone, wie wir im Norden das essen, und Dill. Dann esse ich sehr gerne Leber, Berliner Art. Das ist also mit Apfel und Kartoffelpüree und natürlich schönen gerösteten Zwiebelringen. Dann esse ich auch sehr gerne ein Steak, und zwar am liebsten in New York, weil die das einfach sehr gut können. Dann esse ich sehr gerne Schokoladenpudding. Dann hat meine Oma früher, das machte ich sehr gerne, Bananensuppe, kennt man heute überhaupt nicht mehr natürlich. So, und wenn
reicht, Sie jetzt nicht stoppen,
so ist es
Dankeschön.
Aus.
Gut. Das Schwierige an der Demokratie ist?
Sie zu erhalten, zu bewahren und weiterzuentwickeln.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Oh mein Gott. Mit Gott.
Der Glaube?
Versetzt Berge.
Ich habe Angst vor?
Vor Neofaschisten, vor Rechtsradikalen, vor Verbrechern.
Mein Lieblingsfilm, das ist gemein für Sie.
Lieblingsfilm gibt es nicht, auch das lehne ich vollkommen ab, aber es gibt mehrere Filme, die ich sehr schätze, zum Beispiel American Beauty. Wer spielt die Hauptrolle? Kevin Spacey.
Mickey Mouse.
Mickey Mouse war mein steter Begleiter, eigentlich fast bis heute, auf jeden Fall als Kind.
Der HR1-Fragebogen, ausgeführt dann Burkhard Klausner. War doch nicht schlimm, oder?
Nee, es ist schade, es ist schon zu Ende. Jetzt können wir nicht den Rest auch so...
Ich kann noch mehr. Machen. Also hab ich was weggelassen? Glück bedeutet für mich?
Bedeutet für mich eine ganze Welt von schönen Dingen. Von A bis Z. Fangen wir mal bei A an und zählen auch hier stundenlange Dinge auf.
Nein, ich gebe auf. Okay. Wir belohnen Sie lieber mit den Beach Boys. Die haben Sie sich gewünscht. God Only Knows.
Very good.
Wir kommen noch einmal zurück zum ersten Roman von Burkhard Klausner, Vor dem Anfang. Und wenn wir jetzt schon mal den Autor im Studio haben, der auch ein sehr bekannter Hörbuchsprecher ist, dann dürfen Sie mir diese bitte nicht abschlagen. Können wir ein paar Sätze hören aus Ihrem Buch?
Ja, das können wir gerne. Es handelt sich ja um zwei Männer, die hier durch die Stadt müssen, Fritz und Schulz. Fritz hatte das gemacht, was er sein Leben lang am besten konnte. Ausweichen, sich maskieren, sich rausreden und mit unheimlicher Geschicklichkeit seinen Vorteil suchen. Er war helle, aber nicht zu sehr. Nachdenklichkeit war seine Stärke nicht, und trotz Diabetes konnte er saufen, dass neben ihm bald keiner mehr stand. Ganz ohne Folgen blieb das nicht. Er neigte zur Dicklichkeit, bekam Züge eines Riesenbabys. Wenn er getrunken hatte, provozierte er gern, wurde lustig, nahm kein Blatt mehr vor den Mund und genoss das Leben in vollen Zügen. Traurigkeit war seine Sache nie. Er war schnell beleidigt und oft haltlos. Schulz war anders. Stiller, zäher, schmaler, grübelnder, planender und ratloser. Nicht gerade ein schöner Mann, seine Augen schienen nicht ganz symmetrisch ins Gesicht geraten und sein Kinn floh, wie man sagte, ein fliehendes Kinn, das ihm einen flachsinnigen Ausdruck gab. Er hatte in Ostpreußen einen Steckschuss bekommen, der ihn, besser ging's nicht, zurück nach Berlin gebracht, sonst aber nicht weiter beschädigt hatte.
Vor dem Anfang, vielen Dank. Fritz und Schulz, diese Hauptfiguren... Sie beschreiben sie so exakt und genau. Wen hatten Sie vor Augen, als Sie das entwickelt haben?
Ja, genau diese beiden Figuren, die hatte ich vor Augen. Manchmal muss man ja, das ist ja das Schöne beim Schreiben, man schreibt ein Wort hin und schon ist etwas in der Welt und bekommt ein eigenes Leben. Man hat Schöpferqualitäten, man schreibt hin, ein Mann tritt auf und legt seinen Hut auf eine Bank und eine ganze Welt entsteht. Ein Mann ist geboren, ein Hut stellt man sich vor. Man muss gar nicht alles ins Detail beschreiben, aber dieses Hervorrufen einer Welt ist das Schöne am Schreiben.
Das heißt, Sie haben tatsächlich auch während des Schreibens das erst entwickelt oder hatten Sie eine genaue Skizze? Auf Seite 10 passiert dies, dann passiert das. Hatten Sie das
vorher? Das ist gut gefragt. Das hatte ich nicht. Und ich habe mich auch oft gefragt, ob das nicht nötig ist, ob man nicht verdammt noch mal ein bisschen planender vorgehen muss, als ich ewig aus der Hüfte schießender. Das ist nun mal eine meiner sowohl guten als auch schlechten Qualitäten. Entweder ich krieg was gleich hin oder ich habe nicht die Geduld dafür. Und ein Plan ist natürlich eine tolle Sache, aber wie wir spätestens seit dem Lied »Mach nur einen Plan«, sei nur ein großes Licht, ach, mach noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Aus der Drei-Groschen-Oper wissen, ist es kein Garant für Gelingen, wenn man einen Plan macht. Ja, habe ich nicht gemacht.
Man kann das Buch locker an einem Tag lesen und das muss auch so sein, denn es spielt ja schließlich auch an einem einzigen Tag. Und ich habe so das Gefühl hinterher, ich habe ein sehr genaues Bild von diesem einen Tag in Berlin, den Sie ja nun selber auch nicht erlebt haben. Nein. Das war ja auch vor Ihrer Zeit. Also wie haben Sie recherchiert? Wie haben Sie sich diesen Tag ausgemalt? Wie nah ist das an diesem tatsächlichen, was war das, der
27. April 1945. Ich habe in diesem Buch nichts geschrieben, was nicht genau recherchiert ist. Es ist sowohl militärhistorisch, was die Bewegungen der letzten Tage anbetrifft, als auch geografisch, was die Topografie der Stadt betrifft, als auch sprachlich. Was für eine Sprache, können wir annehmen, wurde gesprochen. Es gibt ja viele Ausdrücke, die gibt es so nicht mehr. Das habe ich schon alles sehr genau versucht zu erkunden und also dann auch so einzubringen. Das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Und jeder, der das liest, kann sich darauf verlassen. Genau so war's.
Das heißt, Sie haben, wahrscheinlich gab es ja keine Zeitungen mehr am 27. April 1945, oder?
Doch.
Ist da noch eine Zeitung erschienen?
Es gab natürlich keine Zeitung im Umfang einer umfangreichen Tageszeitung von heute. Aber es gab fast schon in Flugblattform gegen Ende dieser Tage den sogenannten Panzerbär. Das war ein Mitteilungsblatt des Oberkommandos der Wehrmacht und auch der Berliner Kommandantur. Also das waren natürlich abgerissene Nachrichten. Kein Mensch hatte irgendeinen Überblick aus der normalen Bevölkerung über die Lage. Das musste man sich zusammenreimen.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Burkhard Klausner. Wir haben noch einen Musikwunsch, den wir in dieser Form noch nie erfüllt haben. Aber ich kann mir vorstellen, warum Sie sich das gewünscht haben. Denn diese Musik stammt genau aus der Zeit, in der auch Ihr Buch spielt. Ist das der Grund, warum Sie sich das gewünscht haben?
Natürlich.
Ja, dachte ich es mir doch. Aus dem Jahr 44, Marika Röck. In der Nacht ist der Mensch nicht gern allein.
Ich mag es sozusagen gar nicht. Das ist nur ein Zitat aus meinem Buch. Also während einer nächtlichen Ruderfahrt über den See im alkoholisierten Zustand hat unser Fritz ein Lied im Kopf, was er aus der Hitparade des Jahres nimmt. Und das ist die notorische, muss man sagen, auch nicht ganz vom Nazitum unbelastete Marika Röck mit ihren, ja, doch auch Durchhalteliedern.
Das hören wir jetzt für Burkhard Klausner.
In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe im hellen Mondenscheine ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine. Einerseits und andererseits und außerdem.
Schauen wir nochmal auf die Arbeitsweise von Burkhard Klausner. Die scheint sich ja inzwischen rumgesprochen zu haben. Kürzlich hatten wir zum Beispiel Lars Eidinger zu Gast im HR1 Talk. Der hat ja auch gerade einen Brecht-Film produziert, lief im Kino, Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film. Da haben wir mit ihm drüber gesprochen. Und dann kam tatsächlich Kollege Eidinger auf Sie zu sprechen. Hören wir uns den Ausschnitt mal kurz an.
Ich meine es wirklich nicht böse, lieber Burkhard Klausner. Ich liebe ihn und ich finde ihn auch einen großartigen Schauspieler. Aber es gibt so ein Konkurrenzprojekt von Brilleur und da spielt der Burkhard Klausner den alten Brecht. Und da habe ich in einem Interview gelesen von ihm, er ist ins Brecht-Archiv abgetaucht. Ich weiß nicht, mir liegt sowas fern, wenn ich ehrlich bin. Ich tauche nicht in irgendwelchen Archiven ab. Heutzutage ist es auch total Quatsch, weil ich muss einfach nur die Google-Maschine bedienen können. Ich habe mir das auch alles angehört, aber nicht mit dem Ansatz, das irgendwie zu imitieren, weil das kann ich auch gar nicht, sondern es geht tatsächlich um eine Form der Interpretation und es geht darum, den Geist von Brecht wieder aufstehen zu lassen.
Da schüttelt Burkhard Klausner nur ganz milde mit dem Kopf. Also Ihnen würde es nicht reichen, die Google-Maschine anzuwerfen, wenn Sie sich in eine Figur einarbeiten.
Was? Nein, ich finde das wunderbar, was der Lars sagt. Jeder ist seines Glückes Schmied, er redet sich um Kopf und Kragen, macht aber nichts. Ich mag Lars Eidinger sehr und hat bestimmt in allen Punkten recht.
Aber Sie haben einen ganz anderen Ansatz. Also Sie sind halt eher der Arbeiter. Die Idee ist, es geht nur darum, den Geist von Brecht auferstehen zu lassen.
Lars macht genau dasselbe. Das ist einfach eine gewisse sich absetzen. Einer sagt so, der andere sagt so. Dazu lässt sich nur eines sagen, jeder ist seines Glückes Schmied.
Also wenn man das will, kann man jetzt zwei Filme Brecht sehen. Der eine lief gerade im Kino, der andere kommt nächstes Jahr ins Fernsehen. Ein richtig großes Dokudrama. Hat vielleicht auch einen anderen Ansatz, ein Dokudrama als ein Film über einen Film. Also bei Ihnen ist das Ziel, dem Brecht wirklich nahe zu kommen gewesen?
Naja, also schau mal, ich werde doch den Teufel tun und diesen Film mit dem Titel Brecht, der Drei-Groschen-Film oder wie der heißt, hier irgend zu kommentieren. Dafür gibt es Filmkritiker, die haben das ihre dazu gesagt. Dieser Film ist nicht kommentierbar. Mhm. Wir haben in der Tat was anderes gemacht und ich muss Breleur, der ja auch die Manns als die Geschichte der Familie Mann und des Thomas Mann verfilmt hat, das wissen ja viele der Hörer, auch die Geschichte von Albert Speer, dem Hilfswilligen des Adolf Hitler oder die Geschichte der Barschel-Affäre, viele, viele bedeutende Filme gemacht hat, in einem Punkt sehr bewundern. Der Breleur schafft es für die Toten und die meisten dieser behandelten Figuren leben ja nicht mehr, eine wahre Empathie zu erzeugen. Er erzeugt so etwas wie ein historisches Pathos. Und wenn man seine Filme sieht, die Filme des Breleur, dann bekommt man auf eine ganz unsachliche und sehr emotionale Weise einen Zugang zu diesen verflossenen Biografien, die unsere Zeit aufs Äußerste bestimmt haben. Und deshalb war das für mich ein großes Vergnügen, obwohl ich mich in meinem Leben, weiß Gott, genug mit Brecht. Eigentlich hatte ich keine Lust dazu. Aber er ist nun mal eine der großen Figuren des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Und je länger man sich dann natürlich damit beschäftigt, desto interessanter wird es. Es wird ein ganz toller Film.
Also das heißt, Sie arbeiten ganz hart, um diesem Brecht wirklich nahe zu kommen. Ich bewundere Sie, wenn ich das sagen darf, für die Art und Weise, wie Sie zum Beispiel Fritz Bauer gespielt haben. Das war ja auch dieser legendäre Frankfurter Staatsanwalt, der die Auschwitz-Prozesse geführt hat, der auch an dieser Entführung von Adolf Eichmann beteiligt war, der sie eingefädelt hatte. Von ihm gab es Originalaufnahmen und dann habe ich diesen Film gesehen und dachte, das ist der doch. Bisschen zur Maske, die ja auch sehr gut war. Aber wie haben Sie das gemacht, dass Sie ihm so nah waren?
Die Arbeit war mir ungeheuer wichtig. Ich fand den Mann so zu Unrecht vergessen. Er hat die Auschwitz-Prozesse in Gang setzen helfen. Er hat wirklich fast im Alleingang Deutschland mit seiner Nazi-Vergangenheit und den Verbrechen der Nazis konfrontiert. Erst seit seinem Wirken ist in Deutschland überhaupt ein Bewusstsein dafür entstanden, was außer Opfer zu sein Deutsche als Täter angerichtet haben. Und das hat ihn auf eine ganz merkwürdige Weise auch verbogen. Dieser Mann war als Einzelkämpfer am Schluss todkrank und einsam und auch auf eine merkwürdige Weise verquer mit sich selbst. Und dafür gab es Filmbeispiele. Und normalerweise muss man ja, um eine historische Figur zu spielen, sie nicht genau kennen in allen Details. Aber hier drücken sich eben seelische Besonderheiten im Körperlichen oder Stimmlichen ab, die wahrlich erhellend sind für uns Nachgeborene.
Es geht nicht nur darum, das Schwäbeln irgendwie nachzumachen, sondern es geht darum, in diese Seele einzutauchen.
Ja, natürlich. Imitation, vollkommen richtig. Imitation ist uninteressant. Interessant ist, herauszufinden, warum ein seelischer Ausdruck einen bestimmten körperlichen Weg sucht. Und dann wird dieser körperliche Weg zum Einblick in das Innere eines Menschen. Und wenn man Schauspieler ist, dann will man Partei nehmen für Menschen. Das gilt nicht nur für gute Figuren, das gilt auch für schlimme Figuren. Aber ohne Parteinahme bleibt das Ganze völlig uninteressant. An der Oberfläche, Comicstrip.
Burkhard Klausner über seine Arbeitsweise. Burkhard Klausner hat noch eine andere Aufgabe übernommen, für die man ihn beneiden kann. Er war bei der Eröffnung der Thomas-Mann-Villa in Los Angeles mit dabei. Das Gebäude, in dem Thomas Mann sein Exil verbracht hat, es wäre fast abgerissen worden. Dann hat der deutsche Staat es gekauft und renoviert, um daraus eine kulturelle Begegnungsstätte zu machen. Und Sie werden dort auch eine Weile verbringen als Fellow. Also sehen Sie sich als Kulturbotschafter oder wie sehen Sie diese Aufgabe?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn es ist noch gar nicht klar, was passiert jetzt eigentlich in dem Haus. Es ist ja ein bisschen so eine Analogie zum Berliner Schloss. Wir müssen die Immobilie haben, wir wissen aber noch nicht so ganz genau, was damit geschehen soll. Es gibt eine Absichtserklärung. Dieses Haus, was sehr schön ist und natürlich wahnsinnig schön liegt in diesem paradiesischen Kalifornien, ist so eine Art Kulturbotschaft. Also es geht nicht nur darum, dort sich aufzuhalten und wie ich es vorhabe und auch schon mal vorhatte, ich muss sehr unverrichteter Dinge umkehren, weil man mir zu spät gesagt hat, dass das gar nicht fertig wird. Das war ein bisschen holperig, das Ganze. Also dort weiterzuschreiben, vielleicht an einem nächsten Buch, ist nicht das Einzige, sondern ich glaube, die Vorstellung, die das Auswärtige Amt, das steht ja als Institution hinter diesem Thomas-Mann-Haus, hat, ist, dass man von da aus auch ins Land geht und zum Beispiel Lesungen macht, vielleicht auch Thomas Mann auf Englisch, denn nicht alle Amerikaner, um es vorsichtig zu sagen, kennen Thomas Mann. Und Filme vielleicht zu zeigen aus dem, was man gemacht hat im Laufe eines Berufslebens. Und insofern ist das schon auch eine Aufgabe, ist eine Kulturbotschaftsaufgabe vielleicht auch.
Manch einer fragt sich jetzt vielleicht, müssen wir deutsche Steuergelder ausgeben, um in Kalifornien ein Haus zu renovieren? Sinnvoll ausgegebenes Geld?
Sie wissen, dass es mal eine Abstimmung gab, soll Englisch oder Deutsch in Amerika Landessprache werden? Und nur mit einer Stimme ist Englisch entschieden worden. Beinahe hätte dieser Kontinent Deutsch gesprochen. Das heißt, wir haben ganz enge Verbindungen dahin. Wir dürfen und sollten, und es wäre auch langweilig, die schleifen zu lassen, wir brauchen den Austausch. Nun liegt das große Wasser dazwischen, also müssen wir da eine kleine Anstrengung unternehmen. Außerdem sind die Zeiten nicht besonders geschmeidig, sondern sie sind hakelig und holperig. Und wir haben einen Präsidenten vor uns in Amerika, wie er noch selten da war, auch sehr ungewöhnlich und auch sehr grobschlächtig in vielem. Und also umso mehr muss man sich bemühen, da, das glaube ich, wirklich die freundschaftlichen Bande aufrechtzuerhalten. Und dafür ist es auch da.
Gärt in Ihnen schon eine neue Romanidee?
Ja.
Können Sie ein kleines bisschen verraten?
Na, vielleicht hat es mit diesen beiden Figuren auch nochmal zu tun auf andere Weise, die hier in diesem ersten Buch ja quasi vor dem Anfang stehen. So ist ja der Titel Vor dem Anfang.
Das heißt, die neue Geschichte könnte sozusagen die ersten Tage in der Bundesrepublik beschreiben.
Ich verrate nichts.
Aber er will es auch nicht ausschließen. Bei Politikern würde man jetzt fragen, können Sie jetzt ausschließen, dass das neue Buch an den ersten Tagen...
Ja, ausschließen kann ich gar nichts.
Oder mal eine Autobiografie zu schreiben.
Also das finde ich relativ uninteressant. Ich müsste es für meine Kinder vielleicht mal machen, aber wen soll denn das interessieren?
Dann danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns vorbeizuschauen im HR1 Talk.
Ja.
Am Schluss ist es üblich, wenn er denn möchte, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig zitiert. Für Sie natürlich eher die Qual der Wahl.
Oh la la, auswendig.
Ein paar Zeilen, die Ihnen wichtig sind, die Sie lieben vielleicht.
Da kann ich nur mit meiner holländischen Frau ins Niederländische wechseln.
Oh, sehr
gerne. Und ja, natürlich, wir sind ja nicht weit von unserem Nachbarn entfernt. Uit de puinhoop der verwoesting reist het nieuwe Nederland, Hollands Vlag, zal wer getuigen van een krachtig vaderland. Das war auf einer Postkarte zu lesen am Ende des Zweiten Weltkriegs, als Holland wieder auferstehen durfte nach furchtbarer deutscher Besetzung. Und wenn schon auswendig, dann warum nicht in einer anderen Sprache?
Ich könnte Ihnen sonst
auch ein Lied von den Beatles zitieren.
Und was war das jetzt auf Deutsch, wenn Sie es noch übersetzen könnten?
Aus dem Bauernhof der Verwüstung, also aus dem Chaos der Verwüstung, entsteht das neue Niederland. Hollands Flagge wird wieder Zeugen von einem kräftigen Vaterland.
Holland am Ende des Heiers.
Yes,
sir. Herzlichen Dank. Das war's für heute. Mein Name ist Uwe Berndt. Herr Klausner, wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
Vielen Dank.
HR1, genau Mainz.